guten Abend. Wir machen kein Blitzlicht, weil wir dafür keine Zeit haben. Weil wir ja immer versuchen, nach einer Stunde schon, was heißt schon, also wir versuchen eine Stunde einzuhalten.
Deswegen sagen wir auch gar nicht mehr, wie das Format heißt und um was es
geht. Nichts davon.
Nein, das
kennen uns ja auch. Ja, Alexander, das kannst du ja jetzt mal erklären. Was ist denn das Format?
Das ist das Format Alle bekloppt, was später auch verpodcastet wird. Und da gibt es nämlich auch wieder ganz viele Podcast-Folgen. Ich komme jetzt langsam wieder mal auch dazu, das zu tun. Und das Format besteht darin, dass der Herr Tommy Krabbeis,
das bin ich,
meiner bezaubernden Kollegin Sophia Krabbeis,
guten Abend
Sophia, und mir,
bezaubernd Alexander Waschka.
Ach nee, weil ich auch Diplompsychologe bin, Alexander Waschka. Fragen stellt, die ihr im Chat rund um das Thema Psychologie uns stellt, und wir versuchen diese Fragen nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten, ohne dabei auch nur uns ein wenig den Anschein zu geben, dass wir hier Therapie machen oder andere Dinge, tiefschürfende Ratschläge, sondern wir versuchen nur die Fragen im Allgemeinen so zu beantworten, dass möglichst viele Menschen was davon haben von der Antwort. Genau. Das versuchen wir.
Genau. Resi mit dem Traktor schreibt jetzt hier, sag mal, aber auf Französisch bitte. Damit meint sie dich, Alexander, nehme ich an.
Sacre bleu. Nee, mache ich nicht.
Ich lese mal die erste Frage vor. Von Anonym. Entschuldigung, liegt nicht an euch.
Oh Mann.
Und ich kann ja fragen.
Einmal mit Profis arbeiten.
Entschuldigung. Also, anonym. Ich habe eine Trennung erst vor kurzem hinter mich gebracht, aber wir haben uns auf eine gemeinsame Erziehung unseres Kindes geeinigt. Allerdings habe ich ein Problem mit meiner Ex-Partnerin. Sie schafft es immer wieder und wieder mit Gesten, Äußerungen und Bemerkungen über das gemeinsame Kind, mich zu Sachen zu zwingen oder, wenn ich es mal schaffe, Nein dagegen zu sagen, mir ein sehr schlechtes Gewissen einzureden. Wie schaffe ich es, die Trennung auch in dieser Hinsicht weiter zu verfolgen und mir kein schlechtes Gewissen einreden zu lassen?
Indem du bei mir eine Online-Beratung buchst, damit wir das mal in Ruhe besprechen können. Das, ja. Weil es tut mir leid, das kann jetzt so viel sein. Und es ist für mich, ich habe dadurch, dass ich Erfahrung in diesem Bereich habe, ich weiß nicht, zig Szenarien vor Augen, was das alles sein kann, was du da beschrieben hast. Das ist sehr, sehr schwierig. Was du machen kannst?
Ein Buch kaufen.
Ein Buch kaufen. Genau. Eltern bleiben
nach der Trennung
von Marianne Nolde. Das ist ein sehr, sehr gutes Buch zu diesem Thema. Das empfehle ich übrigens auch jedem, der keine Kinder hat und auch gar nicht in einer Beziehung ist. Ist es dennoch ein sehr, sehr gutes Buch und ein Buch, was man lesen sollte. Aber was du machen kannst für dich ist, also ihr habt euch geeinigt auf eine gemeinsame Erziehung, was ich schon mal gut finde. Also gemeinsam erziehen solltet ihr euer Kind sowieso, aber ihr habt euch geeinigt auf etwas. Und das ist gerade nach einer Trennung sehr, sehr schwierig. Also dafür schon mal, wow, das ist gut. Jetzt hast du beschrieben, sie schafft es immer wieder durch Dinge, von denen ich jetzt nicht weiß, was es ist und mir auch nicht vorstellen kann,
dir
ein schlechtes Gewissen zu machen oder dich dazu zu bringen, irgendwas anders zu machen. So, das hast du jetzt sehr einseitig beschrieben, fragst aber ja trotzdem, was kann ich tun? Vielleicht gibst du ihr auch so ein bisschen einen Benefit of a doubt zu sagen, vielleicht hat sie das nicht absichtlich gemacht, vielleicht hat sie das gar nicht gemerkt. Vielleicht hat sie das nicht so gemeint. Also ne, das muss ja nicht immer genauso sein, wie es bei dir ankommt. Oft ist es nicht so. Das heißt, gibt es denn nicht vielleicht die Möglichkeit, das anzusprechen und darüber zu reden? Und zwar nicht in dem Moment, in dem du dich ärgerst oder in dem du dich in die Ecke gedrängt fühlst oder so. Da finde ich es gut, wenn es jetzt nicht anders geht, ist es schon auch wichtig, das dann anzusprechen. Aber wenn man es klären will und eine Lösung für was finden möchte, dann wäre es gut zu sagen, gibt's denn mal einen entspannten Moment. Also ich weiß ja gar nicht, ob ihr noch euch physisch trefft. Also gibt es die Möglichkeit, dass ihr mal zusammen spazieren geht und währenddessen darüber redet. Ansonsten kann man auch versuchen, ob man das mit E-Mails und so machen kann, wobei ich da eher abrate von, denn das geschriebene Wort, also ne, du schreibst was und in ihrem Kopf hört sich das vielleicht ganz anders an, als du das hingeschrieben hast. Also dafür kann man ganz, ganz wunderbar Beratungsstellen nutzen. Exakt dafür sind die da, die Familienberatungsstellen wie Pro Familia oder evangelische oder Beratungsstellen von der Caritas oder auch städtische Beratungsstellen. Die sind dieses Thema auch gewohnt. Die haben da meistens gute Möglichkeiten. Und da kann man sich auch zusammen hinsetzen und sagen, wir reden mal drüber und es ist jemand neutrales Drittes dabei. Mhm. Also ich würde es ansprechen, denn eventuell oder ziemlich sicher wirst du feststellen, dass vieles auf einem Missverständnis beruht oder vielleicht auch auf verletzten Gefühlen oder vielleicht was ganz anderes gemeint ist. Also bleibt da dran und redet miteinander. Ich weiß, dass das schwer ist, gerade nach einer Trennung. Aber das ist die beste Chance, die ihr habt für euer Kind.
Alexander, kannst du da was beitragen?
Im Grunde genommen gar nichts, sondern einfach auch nochmal sagen, wenn sich das weiter verfährt und verfestigt und problematisch bleibt, dann soll ich den Weg einer Mediation suchen, wo jemand dann dabei ist bei den Gesprächen und wo man dann nochmal also die Eckpunkte dessen, was man denn gemeinsam machen möchte, auch nochmal festzurren kann. Aber der erste Schritt ist natürlich erstmal das Gespräch nochmal miteinander zu suchen, bevor man dann sozusagen eine Stufe weitergeht. Und ansonsten alles, was Sophia sagt. Wir haben ja keine Zeit, müssen weiter.
Also. Nee, ich habe eine Anmerkung, weil du jetzt gerade Mediation gesagt hast. Das finde ich ein sehr, sehr gutes Stichwort. Allerdings ist es, also es ist Mediation, nicht Meditation. Wird gerne mal verwechselt. Ja, tatsächlich auch gerne mal von Richtern am Familiengericht. Ist passiert. Eine Mediation ist nochmal was anderes als eine Beratung. Mhm. Also eine Mediation ist eine super Sache, passt aber nicht auf alle Bereiche, weil bei einer Mediation der Mediator oder die Mediatorin tatsächlich sich komplett raushält mit Ratschlägen oder sonst irgendwas. Mhm. Das, ne, da macht ihr das alleine. Das ist total toll, weil man, gerade wenn man euch beide lässt, dann werdet ihr die besten Lösungen finden, an die ihr euch dann auch beide halten könnt oder die euch beiden auch wichtig sind. Also da ist schon jemand da, der euch dabei hilft, aber das ist niemand, der euch Ratschläge gibt. Also wenn ihr jetzt sagt, wir kommen mit einer Situation nicht weiter, wir brauchen da einen Rat von jemandem, dann ist eine Mediation nicht das Richtige. Mhm,
verstehe.
Habe ich das jetzt so erklärt, dass uns?
Ja, ja, gute Unterscheidung, klar, ja. Mhm.
Ich würde die nächste Frage vorlesen. Ja. Dass diese, ja, die Resi, die auch einen Traktor hat. Eine Trennung von meinem Partner steht im Raum. Zusätzlich zu allen Sorgen, die eine Trennung so mit sich bringt, fange ich schon wieder an, einen dicken Drang nach Freiheit, Reisen, Erleben, Freunde treffen und so weiter zu spüren. Das zog sich über die Jahre wie ein roter Faden durch und nun ist das Gefühl stärker denn je. Allein dieses Jahr stehen noch 3 mehrtägige Reisen ohne Kind an. Ist sowas ungesund fürs 2-jährige Kind, wenn Mama mehr Zeit für sich haben will? Wo ist da die Grenze?
An ihr fragt heute Sachen. Generell nein. Also es ist nicht ungesund oder sonst irgendwas, denn ich gehe davon aus, dass da ja nicht nur die Mama ist, sondern auch der Papa oder vielleicht sogar weitere Bezugspersonen. Das heißt, wenn dein Kind gut aufgehoben ist, ist es kein Problem, wenn du ein paar Mal im Jahr einen mehrtägigen Urlaub machst.
Das mehrtägig, also steht da nicht mehrwöchig oder so. Also 3 mehrtägige.
Auch das wäre jetzt im Zweifelsfall, ja. Also ich möchte jetzt nicht, dass Mütter oder Väter, die beruflich ein paar Wochen weg sein müssen, sich jetzt schlecht fühlen deswegen. Das kann man alles auffangen. Und es ist ja auch so, es ist ja jedes Kind anders und jede Familienkonstellation ist anders. Du würdest ja bemerken, wenn das zu Problemen führt. Also es kann natürlich trotzdem sein, obwohl ich jetzt sage, naja, wenn da der Papa ist oder eine andere Bezugsperson, die sich gut um das Kind kümmert, dann ist es kein Problem, wenn du ein paar Tage weg bist. Wenn du aber zurückkommst und stellst fest, es ist sehr wohl ein Problem, dann hatte ich nicht recht mit meiner Aussage. Das heißt, wichtig ist immer einfach zu gucken, was ist mit dem Kind? Wie geht's dem Kind? Und ist da alles gut? Und wenn da was nicht gut ist, dann muss man schauen, woran liegt es denn. Aber grundsätzlich ist es nicht so, dass man jetzt sagen würde, wenn man sich mit Entwicklungspsychologie beschäftigt, das ist ganz, ganz böse und ganz, ganz schlimm, wenn da eine Bezugsperson mal für ein paar Tage weg ist.
Es steht ja konkret die Frage am Ende, ist sowas ungesund fürs 2-jährige Kind?
Genau, also wenn, diese allgemeine Frage kann ich mit Nein beantworten.
Wenn Mama mehr Zeit für sich haben will, ne? Darum, also es geht auch nicht um Geschäftsreisen. Aber
ist,
nein.
Naja, egal, aber ich meine, es ist grundsätzlich, kann man jetzt nicht sagen, wenn Mama was will, ist das schlecht fürs Kind, weil es kommt drauf an, was macht Mama mit diesem Wunsch? Ja, also wenn, diese Frage kann ich auch mit Nein beantworten. Ja. Und wenn du mehr Zeit für dich haben willst, ist das dein Bedürfnis und dass du jetzt bei der Erfüllung deiner Bedürfnisse auch einen Blick auf die Bedürfnisse deines Kindes hast, das finde ich sehr, sehr gut. Und das ist die Hauptsache.
Also kann man die Frage, also, wo ist da die Grenze, damit beantworten, wenn es dem Kind nicht gut geht?
Ja, also oder bitte vorher. Also wenn es irgendwie geht, nicht warten, bis es dem Kind schlecht geht, sondern vorher die Grenze ziehen. Aber ich glaube, das ist was, auch das ist was Individuelles. Es kommt auf dein Kind an. Manche Kinder verkraften das gut, manche nicht so gut. Ich habe jetzt nur allgemein, kann ich sagen, für zweijährige Kinder ist es nicht generell ein Problem, wenn die Mama ein paar Tage weg ist, wenn die ansonsten gut versorgt sind, wovon ich jetzt mal ausgehe.
Ja, verstehe.
Wenn du mehr Zeit für dich brauchst, damit deine psychische Gesundheit stabil ist, dann ist es gut, wenn du Mittel und Wege findest, dass das möglich ist, wenn dein Kind in der Zeit gut versorgt ist und da alles okay ist. Achte da einfach drauf, das tust du ja jetzt auch. Ja. Also mach da bitte einfach weiter mit und denk dir nicht, ja, die Sophie hat gesagt, das ist okay. Also habe im Kopf Blick aufs Kind.
Hier herrscht übrigens gerade der Blick auf euch. Da steht, ich finde es schön, wie Sophias Kleidung und der Hintergrund einen harmonischen Kontrast zu ihren Haaren bilden.
Dann Dankeschön.
Schreibt sie, sagt,
das war mein Plan.
Stimmt, Sophia ist adrett gekleidet, Alexander auch, aber schwarz ist ja Cheat-Mode. Trägt selbst immer nur schwarz.
Ich glaube, dass es schon 100 Jahre her ist, dass jemand zu mir gesagt hat, dass ich adrett gekleidet adrett, bin. Ja. Das ist sehr, sehr schön. Das habe ich ja schon sehr lange nicht mehr gehört. Ich finde
auch Cheat-Mode sehr lustig.
Dann schreibt bitte nicht, dass sie flott gekleidet ist.
Flott, genau, mit SP. Dann schreibt Trisky, das kann ich nicht lesen. Aber es hat keinen sauber gelobten Hintergrund. Da muss ich dich enttäuschen. Der ist nämlich gar nicht gelobt. Das sind zwei Fotos. Also bei Sophia ist es echt. Und bei Sophia, bei dem anderen Sophia, beim Alexander, ist es einfach nur ein Foto. Das ist insofern beides.
Ich wohne wirklich hier.
Ja, ich wohne hier. Beides nicht gelobt. Alexander selbst ist auch nicht gelobt. Das ist,
größtenteils
ist auch gecheatet irgendwie, dass Alexander nicht gelobt ist.
Genau. Alexander, ich habe jetzt mal angenommen, dass das da ist,
da habe ich nichts zu sagen.
Okay.
Bitte weitermachen.
Raven's Dark Dreams. Meine Therapie ist momentan sehr anstrengend, da wir über alte Traumata sprechen und meine PTBS, also die posttraumatische Belastungsstörung, immer wieder getriggert wird. Ja, ist diagnostiziert und er ist Traumatherapeut. Ich habe das gesagt und er versteht, wie schwer es ist. Er versucht auch, mich nicht zu überfordern. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es nie besser werden wird. Gibt es denn vielleicht bereits Studien oder Wissen, dass Traumatherapie auch wirklich was bringt und sich meine Anstrengungen lohnen?
Traumatherapie bringt was, also gar keine Frage. Wir sind da bei dem Thema generell, dass Psychotherapie auch mal anstrengend sein kann. Das haben wir immer mal wieder auch angesprochen. Jetzt ist es so, dass Psychotherapie nicht dazu führen soll, dass es einem komplett super doll schlecht geht. Aber es geht natürlich darum, gerade auch bei einer Traumatherapie, Traumata zu verarbeiten. Die sind ja da und belasten, deswegen heißt die Störung ja auch so, einen Menschen, weil sie nicht verarbeitet sind, weil sie nicht verarbeitet ist, glaube ich, das beste Wort, was man dazu verwenden kann. Und was auch nachvollziehbar ist an vielen Stellen natürlich, weil echte Traumata sind schwer zu verarbeiten, wenn man alleine ist. Und deswegen ist es durchaus auch mal kräfteraubend, wenn man an diesem Punkt der Therapie ist. Aber ich kann sagen, anekdotisch kenne ich einige Menschen, die eine Traumatherapie auch mit wirklich schlimmen Traumata, die sie erlebt haben, gemacht haben. Und denen ging es hinterher deutlich besser. Und auch die Studienlage zu diesem Thema sagt, ja, das lohnt sich. Und ich finde es gut, dass du es nochmal anders, noch einen Schritt vorher, ist es natürlich total gut, dass ihr an diesem Punkt seid, dass du jetzt da auch mitmachst. Das ist ja auch total wichtig und mutig und toll. Und dass du es dann auch ansprichst mit deinem Therapeuten, ist auch, finde ich, wichtig. Und dass er sozusagen sich darauf einlässt und dir auch dazu eine Rückmeldung gibt. Also ich finde, das klingt alles nach einer gerade sehr intensiven Phase der Psychotherapie, aber es klingt für mich jetzt nicht so, als ob da mit dem, was ich jetzt beurteilen kann, was in diesen 3,5 Sätzen da drin steht, dass da irgendwas schieflaufen würde. Und ich würde dir einfach nur die Daumen drücken und viel Kraft wünschen. Und du kannst vielleicht nochmal mit deinem Traumatherapeuten sprechen, was du für Möglichkeiten hast, nach so einer anstrengenden Sitzung für dich was Gutes zu tun, um das sozusagen für dich nochmal aufzufangen, bis dieses Tal klingt bescheuert, bis diese anstrengende Phase der Psychotherapie durchschritten ist. Das wäre vielleicht noch etwas, was du mal mit ihm besprechen kannst.
Ja, also ich finde es auch wirklich richtig gut, dass du es angesprochen hast. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du angesprochen hast, diese Sorge, die du hast, oder diese Zweifel, wird das denn überhaupt jemals besser? Oder ich habe gerade das Gefühl, es wird nicht besser. Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, ob du das auch angesprochen hast. Falls nicht, sag ihm das. Also benutze den Beginn der nächsten Sitzung dazu, zu sagen, ich habe im Moment Angst, dass das nie besser wird, oder ich habe das Gefühl, oder ich habe da die Sorge. Also mach genau das kurz zum Thema. Also das darfst du auch. Also es ist nicht so, dass du jetzt, weil es gerade darum geht, die alten Traumata aufzuarbeiten, jetzt nichts Aktuelles in die Stunde mitbringen darfst. Mhm. Also ne, du hast ja auch mit ihm so darüber gesprochen. Ich würde es tatsächlich, wenn es dich so belastet, nochmal konkret ansprechen, und ich bin mir sicher, dass er dich genauso beruhigen wird, wie Alexander das gemacht hat, und ich schließe mich da an. Das ist ein Weg, und leider ist halt Heilung nicht so. Also Heilung läuft halt nicht linear nach oben, sondern eigentlich immer in Wellen. Also gut, ich glaube, beim Beinbruch ist es so, dass sie linear nach oben geht, aber bei psychischen Erkrankungen oder Störungen ist es halt in der Regel nicht so. Und deshalb, auch von mir, bleib dran, drück dir die Daumen und sprich da doch gerne nochmal konkret mit deinem Therapeuten drüber.
Raven Dark Dreams bedankt sich. Herzchen. Schreibt dann, dass das Durchhalten ist eben sehr schwer, klar.
Ja, das ist es. Aber es lohnt sich.
So, jetzt pass auf. Weiter geht's. Mit einer anonymen Frage. Meine Partnerperson hat ein Problem mit dem Alkohol. Seit 14 Tagen ist sie aber trocken. Im Moment hilft nur der Hausarzt. Was für Möglichkeiten gibt's noch außer Spezialklinik? PS, vielen Dank allen Mitwirkenden und den Mods. Gerne. Also, was für Möglichkeiten gibt es noch außer einer Spezialklinik für die Partnerperson, die ein Problem mit Alkohol hat, seit 14 Tagen trocken?
Naja, es gibt Suchtberatungsstellen, es gibt die anonymen Alkoholiker. Also das ist was ich auf jeden Fall empfehlen würde. Also 14 Tage trocken ist super. Ganz, ganz große Leistung, wirklich toll. Aber das ist schwer, das zu halten, wenn man da jetzt in Anführungszeichen nur den Hausarzt als Unterstützung hat, der ja wahrscheinlich auch nicht so viel Zeit hat und auch gar nicht so viel Kapazität, da groß zu helfen. Deswegen, also es gibt eigentlich in jeder Stadt Suchtberatungsstellen. Und ich, bei den anonymen Alkoholikern weiß ich jetzt nicht genau, wie weit die so deutschlandweit verbreitet sind. Weil es in Amerika so total problemlos ist, überall, ich brauche jetzt ein Meeting und dann findet man die, aber ich weiß nicht, wie das ist. Ist
auch relativ weit verbreitet. Hier muss man natürlich einmal einschränkend sagen, dass bei den anonymen Alkoholikern ein sehr religiöser Aspekt mit hineinspielt, häufig. Da muss man mit umgehen können, aber ist schon auch, also bevor man gar nichts macht, ist das sehr, sehr hilfreich auf jeden Fall. Und die sind auch relativ breit aufgestellt.
Das wusste ich gar nicht, ein religiöser Aspekt?
Naja, also je nach, das ist halt auch super unterschiedlich, denn es gibt ja einen Gruppenleiter, und je nachdem ist das
ja, wie der drauf ist, ja.
Genau, und es ist auch nicht unbedingt jetzt was, also das muss jetzt auch nichts Schlechtes sein. Also dann auch in der Regel nicht so, dass sie sagen, wenn du aber jetzt nicht religiös bist, darfst du hier nicht mitmachen, sondern es kann sein, dass wenn man da hinkommt und nicht drauf gefasst ist, man irgendwie höchst irritiert ist. Das kann aber trotzdem auch Menschen, die überhaupt nicht religiös sind, gut helfen, und gerade diese Rituale und so. Also ich glaube, die Bemerkung war es einfach nur,
als lass dich davon nicht
abschrecken, sondern oder sei nicht irritiert, die sind trotzdem meistens gut. Und ich würde aber dennoch zusätzlich wirklich zu einer Suchtberatungsstelle raten, weil da professionelle Menschen sitzen bei den anonymen Alkoholikern, weiß ich jetzt nicht genau, das ist ja in erster Linie eine Selbsthilfegruppe, ne?
Genau, es ist eher eine gut organisierte Selbsthilfegruppe, aber eine Selbsthilfegruppe. Ja. Ich würde auch, wenn da schon der Punkt ist, natürlich auch nochmal besprechen, und das geht natürlich nur aus deinem Beziehungsmensch, weiß die Formulierung gar nicht so genau, der muss selber wollen, diese Person, einen Therapieplatz sich zu suchen. Also das kann man auch super in einer psychosomatischen Klinik natürlich angehen, dieses Thema mit so einem 3-4-wöchigen Aufenthalt in einer psychosomatischen Klinik. Auch da gibt es eben eine Suchtabteilung, wo man dann hingehen kann. Das hilft natürlich sehr. Und was ich gerne mit auf den Weg geben möchte, gerade bei Alkoholkrankheit, egal wann auf dem Weg es einen Rückfall gibt, bitte nicht sozusagen glauben, jetzt ist die Titanic gesunken, sondern so ein Rückfall kann passieren. Es ist eher ungewöhnlich, dass im Rahmen einer Suchttherapie, gerade bei der Alkoholkrankheit, es keinen Rückfall gibt. Also das dann richtig einordnen und nicht fatalisieren oder beschimpfen oder unfassbar enttäuscht sein, dass es jetzt wieder nicht geklappt hat, sondern eher bestärken und auf die positiven Aspekte eingehen, sofern das möglich ist, weil das eben passieren kann. Auch damit oder darauf muss man mal vorbereitet sein. Übrigens kannst du zu Suchtberatungsstellen dich auch wenden, auch mal anonym, als co-abhängige Person. Da sind wir heute ein ganzes Stück weit weiter, was dieses Thema angeht, denn die Abhängigkeit einer Person in einer Beziehung hat immer Auswirkungen auch auf den Partner, und auch da kann man sich viel besser beraten lassen als bei uns im Stream.
Und das nennt man Co-Abhängigkeit?
Also ich weiß nicht, also Co-Abhängigkeit ist ja nochmal was anderes als jetzt in Anführungszeichen nur der Angehörige, die Angehörige eines Menschen mit Alkoholproblemen zu sein. Also man ist ja nicht automatisch co-abhängig, wenn man Angehöriger ist.
Was ist denn da der Unterschied?
Naja, also in dem Moment, wo die Abhängigkeit eines Partners einen starken Einfluss auf das eigene Leben hat, dann spricht man von einer Co-Abhängigkeit. Und so wie diese, wie das jetzt gerade geschildert worden ist, und die Frage, was kann ich tun, was können wir tun, wo kann man sich hinwenden, auch da, also das ist kein negativer Begriff, bitte nicht falsch verstehen, sondern es ist nur die Aussage, dass eine Abhängigkeit Auswirkungen auf das soziale Umfeld natürlich haben kann. Das ist jetzt gar nicht negativ gemeint als Begriff. Und da kann es dann durchaus auch Sinn machen, sich auch nochmal beraten zu lassen als Partner, Partnerin.
Also ich kann auch generell einfach nur jetzt mal entrückt von der Definition, was ich bin, einfach nur als Partner oder Partnerin kann ich mich auch dahin wenden. Einfach
also
so.
Wenn ich jetzt in einer Ehe wäre mit einer Frau und diese Frau wäre alkoholkrank, dann könnte ich bei einer Suchtberatungsstelle anrufen und
sagen,
meine Frau ist alkoholkrank, die ist jetzt trocken. Mhm. Was mache ich denn jetzt? Was kann ich tun? Mhm. Wo kann ich Hilfestellung leisten? Also so ist es gemeint. Okay. Mhm. Das ist dann überhaupt nicht irgendwie stigmatisierend, sondern auch diese Möglichkeit. Früher hieß es, machen wir nicht, hat ja mit Ihnen nichts zu tun, und heute ist man da ein bisschen weiter in dem Thema und sagt, soziale Umfeld hat da durchaus
Ich glaube, da gibt es inzwischen auch gute Selbsthilfegruppen. Da muss man natürlich, ne, wie bei allen Selbsthilfegruppen, genau gucken, wie ist da so die Stimmung und um was geht's da genau und tut mir das wirklich gut oder zieht mich das eher noch weiter runter. Aber da gibt es leider sehr viele Selbsthilfegruppen, und da kann man eventuell auch aus mehreren auswählen. Und du musst auch nicht verheiratet sein mit jemandem. Nein.
Ach so, okay.
Ich weiß, dass du das weißt, Alexander.
Ja, ich habe es
jeder weiß, weil du jetzt als Beispiel genommen hast. Ja. Das geht auch, wenn das mein bester Freund ist oder meine beste Freundin. Also bei Beratungsstellen könnt ihr euch immer melden und sagen, das und das ist mein Problem. Denn ihr habt ja dann auch ein Problem damit, ne? Die Frage, wie gehe ich damit um und so weiter. Okay. Und nochmal, danke Alexander, dass du es gesagt hast mit dem Rückfall, weil der wirklich gerade bei Alkoholproblemen so oft passieren kann. Und selbst nach dem 3., 4. Rückfall kann es trotzdem sein, dass es danach einen Weg gibt, ohne Alkohol leben zu können.
Ich habe trotzdem noch eine Frage dazu, selber. Und zwar an euch, oder wir haben es ja eigentlich schon ein paar Mal gesagt, aber ich werde da nicht müde, da immer wieder nachzufragen, weil es melden sich ja dann doch immer wieder sehr viele Menschen bei uns, die sagen, mein Partner, meine Partnerin hat dies und jenes Problem, was kann ich machen? Und da kommt ja immer wieder von euch so ein Plädoyer in die Richtung, dass man da, wie soll ich sagen, wenn ich es richtig verstanden habe, die Erwartungen an das, was man selber machen kann, realistisch halten muss.
Das stimmt. Natürlich, ihr seid keine Therapeuten oder wahrscheinlich nicht. Keine Therapeuten, keine Therapeutin. Und selbst wenn ihr es wärt, wäre es nicht gut, eure Partner oder Partnerin zu behandeln. Ich glaube, in dem Fall ist es aber was anderes, weil da ist jemand, der ein Alkoholproblem hat und der seit 14 Tagen trocken ist.
Verstehen.
Das heißt, da ist jemand, der
sich schon ändern möchte.
Der es selber angeht, der 14 Tage geschafft hat, was wirklich eine Menge ist. Und da ist es, finde ich, ganz legitim zu sagen, was kann man denn jetzt noch machen? Wie kann ich diese Person unterstützen? Aber natürlich könnt ihr niemanden zu einer Therapie oder zu einer Beratung zwingen, beziehungsweise wenn, dann bringt das wahrscheinlich in der Regel nichts.
Okay. Dann komme ich mal zur nächsten Frage. Marlina Frog Choir. Marlina Froschchor. Die hat mal eine Frage. Doppelpunkt. Wie kann man diese wertschätzende Sprache lernen, die Psychologen verwenden? Ich finde die so schön und möchte das auch können. Ich würde das mal fast als Lob sehen, aber es geht ja auch generell an Psychologen und Psychologinnen. Aber wie kann man die wertschätzende Sprache lernen? Es stimmt ja schon, dass ihr beide so einen bestimmten, wie soll ich sagen, wertschätzenden, respektvollen Duktus einfach habt, der euch beiden irgendwie ähnelt, also der, wo ihr euch ähnelt durchaus, finde ich. Nicht, dass ich da jetzt
einen Finger drauf halten könnte. Aber du meinst im Gegensatz zu, wenn wir Sea of Thieves spielen und ich dann anders
spreche. Ja, genau, wenn du anders sprichst und dann sagst, ich werde jetzt draußen meine Festplatte schreddern, wegen diesem kleinen Na, aber ihr habt schon, gerade in diesem Format, aber in gewisser Weise auch bei Nachsitzen, einen bestimmten, Duktus klingt fast negativ, aber so eine bestimmte Art, euch auszudrücken, die grundsätzlich wertschätzend wirkt. Ist das etwas, was man greifen kann?
Ich würde jetzt sagen, es ist eine Haltung.
Ja. Okay.
Also.
Ja, ich denke auch, das ist, wie soll man denn sagen? Also ich glaube auch, es ist eher eine Haltung, das bekommt man auch nicht beigebracht im Studium oder so. Und es gibt, hab so ein bisschen, mir stellen sich ein ganz bisschen die Nackenhaare auf, weil es ja auch so, weil es ja so neurolinguistisches Programmieren gibt und so und
das war damit
nicht gemeint. Aber Sprachkurse, um wertschätzend zu sein, ist, glaube ich, nicht das Ding, sondern es ist eine generelle Haltung, dass man sagt, Menschen per se erstmal positiv anzunehmen. Und ich glaube, das ist das, was wir, wenn ich für uns beide sprechen darf, oder ich mach's mal für mich, bleib bei mir, was ich versuche, hier bei Alle bekloppt zu tun, ist erstmal jedes Problem, jede Person, die uns was schreibt, erstmal so anzunehmen, wie sie ist. Weil die allermeisten Menschen sind in einer psychischen Erkrankung nicht, weil sie an irgendwas Schuld haben, sondern weil es eben so ist, wie es ist. Und damit beginnt schon erstmal die Wertschätzung der Person und sie so zu sehen, wie sie ist, was dann ja nicht heißt, dass man nicht Ratschläge gibt oder eine Veränderung im Verhalten im Rahmen einer Therapie zum Beispiel dann auch erfährt. Aber das funktioniert. Das klingt so mechanistisch, so ist es nicht. Mhm. Aber wenn ich einem Menschen nicht wertschätzend begegne, kann ich auch keine Therapie machen. Also das, wenn ich Menschen nicht so annehme, wie er vor mir steht, sitzt oder wie er ist, dann kann ich auch gar keine Therapie machen. Und Therapie heißt ja nicht, einen Menschen zu verändern. Ja, klassisches Beispiel, Sat.1-Vorabendfilm, wo dann die Frau den Partner ändern will oder der Partner die Partnerin. So funktioniert es halt eben nicht, sondern man muss ja die Menschen so nehmen, wie sie sind. Und dann mit dem, was sie selber mitbringen und auch möchten, versuchen, eine Veränderung für sie zum Positiven hinzubekommen. Und ich glaube, das ist so eine grundsätzliche Haltung, die aber weniger mit der Sprache, glaube ich, zu tun hat, aus meiner Sicht.
Also ich glaube, wenn du das gerne mehr machen möchtest, zumindest klingt deine Frage ja so, dann ist es... Also vielleicht machst du es ja und kriegst es noch nicht zurückgemeldet und merkst es gar nicht, dass du es machst. Das kann auch sein. Aber es ist tatsächlich diese Haltung von Tommy, das irritiert
sehr mich. Sehr laut.
Ah, ist das so laut?
Sehr laute Tastatur.
Scheiße. Okay.
Du hast eine mechanische, sehr laute Tastatur.
Was tue ich jetzt? Ah, Moment, ich drehe hier mal runter. So, sprich weiter.
Faden verloren. Ja. Moment, warte. Wenn ich kurz... Ich hab's gleich wieder. Also die Haltung von ich sehe dich. Das klingt jetzt so blöd, ne? Aber das ist wirklich, es ist wirklich die Haltung von ich möchte wissen, wie es dir geht. Mir geht es gerade um dich und ich möchte das nicht bewerten, sondern ich möchte was von dir erfahren. Und insofern ist es wertschätzend. Das ist ja eigentlich schon fast eine Bewertung. Das kommt vielleicht daher, weil Alexander und ich nehme jetzt einfach mal uns beide, weil ich weiß, dass du das auch machst, gucken, wo ist der positive Aspekt? Also, dass wir am Ende, wenn wir jetzt irgendwelche Ratschläge gegeben haben oder so, nochmal sagen, aber das und das ist gut. Und das ist super und so. Und das ist, vielleicht meinst du das. Also, diese positiven Dinge rausstellen oder positiven Dinge benennen. Und vielleicht was, also loben klingt jetzt so blöd, ne? Aber einfach beschreiben, was man Positives am anderen wahrnimmt. Und das machen wir im Alltag sehr, sehr wenig. Und das ist tatsächlich eine Gewohnheitssache. Also das ist was, was man sich angewöhnen kann. Also, dass man das nicht nur denkt, sondern dass man es auch ausspricht. Und naja, wir Menschen sind Gewohnheitstiere und das mag sein, dass sich das im ersten Moment komisch anfühlt, wenn du das sagst, weil du das halt sonst nie sagst.
Ja.
Aber wenn du das mehr machen möchtest, probier dich da einfach aus und da kann man sich dran gewöhnen, diese positiven Sachen auszusprechen. Vielleicht ist es das, was du meinst.
Also es war am Anfang für mich komisch, beim Alexander immer so positiv zurückzumelden, aber mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt.
Weil es ist, nicht also, gibt, ne?
Ja, weil einfach nichts zurückkommt. Ich krieg nichts von dir zurück, Alexander. Nichts.
So ist es. Ja. Aber gut. Deswegen machen wir das ja auch nicht immer. Ich hab's ja gesagt. Das ist
mal Situation. Ja. Und frag dich mal, warum, Tommy. Also, ja.
Mein, ne? So, jetzt, genau. Da schließt sich.
Da kann man sehen.
Ja, ja.
Wir können auch anders.
Genau. Laute Tastaturen sind nicht wertschätzend.
Ja. Also, Tommy, weil ich hab's jetzt eben schon wieder gehört. Kannst du bitte damit aufhören, weil das.
Was? Jetzt habe ich gar nichts. Ich habe gar nichts gemacht. Was?
Nein, als du eben getippt hast. Und das am Mikro drehen ist auch eher.
Ach, das am Mikro drehen ist auch laut. Ja.
Weißt du, weil ich habe Post-Covid und es ist total schwierig.
Warte mal, ich muss mal kurz gucken.
Ganz kurz. Wenn man dann so einen hat, der dauernd stört.
Also hol dir das iPad zum Tippen.
Ich konnte
vielleicht hörst du einfach auf zu tippen. Warum tippst du überhaupt? Was machst du überhaupt?
Ich musste was in den Chat schreiben, das war wichtig in eurem Sinne.
Okay, na gut.
Ich muss nur kurz testen, wenn ich hier drauf drücke, ob das Mikro mutet. Moment, also eures. Moment. Seid ihr jetzt gemutet?
Nein.
Nein?
Nein, wir hören dich.
Ihr habt meine Frage gehört.
Ja. Komm, wer?
Aber ihr hört mich so lauter, oder?
Ja, so hören wir dich lauter.
Okay.
Aber das mutet halt nicht, wenn du da drauf drückst, wo immer du auch drauf drückst.
Vielleicht
aber,
musst du ja jetzt auch gar nichts mehr in den Chat schreiben. Rot.
Nein, ich schreibe nie wieder was in den Chat.
Aber vielleicht, Tommy.
Ich kann eine andere Tastatur kaufen. Ich mache nächste Frage.
Ja, nein, hurra. Tommy, wenn du nochmal was Wichtiges schreiben musst, vielleicht lässt du mich meinen Satz zu Ende machen oder wartest, bis ich fertig bin. Okay. Es sei denn, es ist so eilig, dann ist das eben
gar nichts mit irgendwas zu tun. Also,
aber der Gag musste gemacht werden.
Ja, es war dringend, richtig. Das war kein Gag. So. Also, die wertschätzende Sprache. Vielen Dank für dieses tolle Beispiel. Das haben wir geschafft. Jetzt kommt die Chitana. Frage von einer eher jungen Fachkollegin. Die ist 11. Nein, Scherz. Frage von einer eher jungen Fachkollegin. Wie schafft ihr es in eurem Alltag, nicht ständig Diagnosen zu sehen oder in normalen Unterhaltungen in Therapeutensprech abzudriften?
Gibt sich mit der Zeit. Diagnosen, also das ist, da kommt man nicht dran vorbei. Das ist irgendwie wie ein Automechaniker, an dem ein Auto vorbeifährt mit einem kaputten Auspuff. Der wird auch hören, dass der Auspuff kaputt ist. Also das Gefühl zu haben, dass man da was sieht, also ich spreche jetzt wieder nur für mich, kann ich nicht abstellen. Was da ganz, ganz wichtig dabei ist, ist, sich dessen bewusst zu sein und immer zu wissen, dass man nicht den Auftrag hat, jetzt zu handeln. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Mhm. Und das weiß ich auf den ersten Studentenpartys dann so im Hauptstudium, wenn dann Leute, was studierst du? Psychologie. Oh, dann darf ich gar nichts mehr dir erzählen, weil du analysierst mich, wo ich dann immer gesagt habe, nee, ich bin jetzt hier auf einer Party, ich analysiere hier mal gar nicht, weil da habe ich gar keine Lust zu. Also ich kenne das. Man hat auch den Impuls, vielleicht auch ein gewisses Helferinnen-Syndrom, dass man sagt, oh, da muss man doch jetzt was tun. Muss man dann, wenn jemand sagt, kannst du mir helfen, weil, dann macht man das. Sonst hält man einfach die Schnute und macht es nicht. Und das muss man lernen, dass sozusagen das diagnostische Wissen ausschalten wird nicht, funktioniert bei mir nicht, kann ich nicht.
Ich habe mich wirklich noch nie, Sophia, von dir in irgendeiner Form, wie soll ich sagen, diagnostiziert oder psychologisch analysiert oder sonst wie angeschaut gefunden. Noch nie.
Also es sei denn, du hast schon gebeten.
Ja, dann sagst du es genau. Aber nee.
Ja, also ich glaube, das ist ganz wichtig. Und es ist natürlich, gerade wenn du jetzt anfängst damit, das ist alles neu, das ist alles spannend und das wird, also ich finde, das wird schon ein bisschen weniger, dass man jetzt bei allen möglichen denkt, das ist jetzt das und das und das und das, weil so viele psychische Erkrankungen gibt es jetzt auch wieder nicht und es hat nicht jeder 10 davon. Also das gibt sich dann schon so ein bisschen, was dieses therapeutische Sprechen betrifft. Ich glaube also das Problem hatte ich tatsächlich nie, zumindest nicht, dass ich wüsste, weil ich das aber auch bei anderen gesehen habe und so furchtbar fand. Ich fand das so grauenhaft und entsetzlich und also ein dermaßen abschreckendes Beispiel, dass ich extrem darauf geachtet habe, dass mir das auf gar keinen Fall passiert. Und ich glaube, wenn du in der Anfangszeit darauf achtest, dann kriegst du das irgendwann sehr, sehr gut hin, einfach das zu trennen. Das eine ist halt das Berufliche und das andere ist das Private. Ich kann mich erinnern, ich glaube, das hatte ich hier auch schon mal erzählt, dass ich, weil ich das eben so albern fand, also eben auf diesen Partys, ne, wo dann gefragt wird, was machst denn du? Ja, ich studiere Psychologie. Ach so, ja, was meinst du dann so zu mir? Das war das, was ich dann meistens gefragt wurde. Und dann habe ich halt irgendwann, also so ganz ironisch, meinte ich, gesagt, ja, du hast bestimmt eine ganz schwere Kindheit gehabt. Also ich habe es wirklich so gesagt. Und der Effekt war, ja, genau, wie hast du das gesehen? Also das ist mir mehrfach passiert, dass ich das dann auch gelassen habe. Das ist natürlich auch total bescheuert. Also das war jetzt von mir auch blöd und total dämlich. Aber ich war mir so sicher, dass man das als Witz versteht. Und musste dann lernen, nein, das versteht man jetzt nicht unbedingt als Witz. Aber das kann man aktiv abstellen. Und ich rate dir, mach das. Mach das, trenn das wirklich gut. Und auch wenn du was siehst, wo du denkst, da müsste man doch jetzt, da könnte man doch, das wäre doch ganz einfach, wenn, verkneif's dir. Warte, bis du gefragt wirst. Und wenn du gefragt wirst, dann hilf.
Aber lass dich dann gut bezahlen dafür. Und der nächste Punkt, den ich noch anmerken möchte, ist natürlich, das eine ist, so einen diagnostischen Erstverdacht zu haben. Und auch da muss man nochmal sagen, eine vernünftige Diagnose stellt man mit einem gewissen Aufwand. Also auch das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Also zu sagen, da könnte vielleicht irgendwas Zwanghaftes sein oder so. Das ist so ein Gedanke, der sich mal in meinen Kopf verirrt. Und dann weiß ich aber sehr wohl, das müsste man sich dann auch als Diagnostiker, als Psychotherapeut in einer Therapie sehr, sehr ausführlich, sehr genau anschauen, weil man in einer normalen Lebenssituation ja nicht den ganzen Menschen sieht, da sind wir wieder beim Sehen bei diesem Begriff, sondern es ist in dem Moment eine Momentaufnahme, ein Ausschnitt, den man sieht und aufgrund dieses Ausschnitts darf man sich auch überhaupt gar kein Urteil bilden. Also auch da muss man sich dann selber wieder bremsen, muss sagen, gut, wenn das so wäre, dann. Und letztendlich ist es immer so, dass Menschen auch mit, es sind ja meist, die meisten psychischen Erkrankungen sind ja auf so einem Spektrum verortet. Das heißt, ne, wir haben Arachnophobie beim letzten Mal gehabt. Ich mag Spinnen nicht so furchtbar gerne leiden, aber das schränkt mein Leben nicht so sehr ein, als dass ich eine Therapie machen müsste. Es gibt Menschen, bei denen ist das anders. Also da ist auch, also ich weiß, ich habe das, ich kann das auch sagen, hat aber noch nicht die Konsequenz für mich, dass ich in eine Therapie gehen muss. Und auch das muss man unterscheiden. Also selbst wenn man so Anteile einer gewissen Erkrankung identifiziert, ist die noch lange nicht behandlungsfähig und schon gar nicht muss man dann Menschen so eine Behandlung aufdrängen.
Genau, schau, ich verkneife mir das ja auch, dir ständig zu sagen, mach doch mal Therapie. Mach
genau.
Ich
nicht. Ne? Danke, vielen Dank. Ich weiß aber, dass du es denkst. Ich sehe es dir genau an, bei jedem Treffen.
Ist dieser Tommy Krappweis jetzt mit dir im Raum, Alexander?
Bin ich gefragt worden? Mach mal weiter.
Birkel Bayes schreibt, wie läuft eine ADHS-Diagnostik ab? Hab in einer Woche den Termin.
Das ist sehr, sehr umfangreich. Also das kommt davon ab, wo du bist. Und ich bin da auch kein absoluter Experte. Das kann von einer, normalerweise sollte es so sein, medizinische Untersuchung, da weiß ich nicht, ob die zum Beispiel schon erfolgt worden ist, das ist erstmal der Grundsatz, also wirklich eine ganz ausführliche körperliche Untersuchung ist der Schritt 1. Und dann wird in verschiedenen, da wird es vermutlich ein sehr langes diagnostisches Gespräch geben, wo du sehr lange mit einem Therapeuten, lange im Sinne von 60, 90, vielleicht 120 Minuten mit einem Therapeuten sprichst, der dir Fragen stellen wird, um einzugrenzen. Da sind wir wieder beim Spektrum ADHS, wo du dich da so befindest. Dann kann es sogar sein, dass du Artikel, Fragebögen, vielleicht sogar ein oder zwei Bücher mit nach Hause bekommst, um die durchzulesen, wo es dann auch nochmal um die Erkrankung geht. Also da gibt es relativ, wenn es vernünftig gemacht ist, ein relativ breites Spektrum. Und das Beste ist, dich da gar nicht jetzt irgendwie drauf vorzubereiten, wie auf eine Prüfung, sondern dich da jetzt voll drauf einzulassen. Und, jetzt kommen wir wieder zu der Wertschätzung, super, herzliche Glückwünsche und Gratulation, dass du einen Termin gefunden hast, dass sich das jetzt vernünftig angeschaut werden kann. Das ist super, das ist nicht ganz so einfach. Es wird einfacher, aber die Wartezeiten sind lang, das weiß ich. Insofern, go with the flow und sprech viel mit den TherapeutInnen, die da mit dir sind, wenn du Fragen hast. Das ist das Entscheidende dabei, haben wir ja immer wieder gesagt, wenn dir was komisch vorkommt, dann sagst du es, dann werden sie dir erklären, warum es so ist, wie es
also
ist.
Also so Dinge, irgendwie, keine Ahnung, irgendwas mit den Händen oder laufen sie mal auf der Linie oder führen sie ihre Finger zusammen, sowas macht man da nicht. Ich habe keine Ahnung, ich frage ja nur.
Also das wäre, das könnte man vielleicht machen.
Das ist was anderes, Tommy.
Ja. Also das würde ich eher bei einer körperlichen Untersuchung sehen, wenn man den Eindruck hat, dass es irgendwelche neurologischen Defizite gibt. Das ist jetzt nicht Bestandteil einer ADHS-Diagnostik. Nein.
Okay.
Da geht es eher um Sprechen, Fragebögen ausfüllen und
solche Geschichten. Ich muss nochmal dazu fragen, die medizinische, also vorher diese körperliche Untersuchung, die macht man, um auszuschließen, dass es körperlich ist oder ob vielleicht das ADHS in dem Fall körperliche Auswirkungen hat oder wie hängt das zusammen?
Naja, also wenn ich das beantworten soll. Ein Bestandteil von ADHS-Therapie kann ja die Gabe von Medikamenten sein. Irgendwas Ritalin-artiges, was auch immer für ein Medikament das am Ende sein kann, zum Beispiel, was ja auch vielen Menschen hilft. Und bei Medikamenten ist es immer gegeben, einen Menschen vernünftig zu untersuchen, ein Blutbild zu machen, genau zu schauen, wie geht's dem, weil Medikamente mit dem Körper interagieren. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich das genau anschaut. Und gerade bei Konzentrationsdingen oder anderen Aspekten ist es auch wichtig zu schauen, gibt es denn da nicht irgendwelche Mangelerscheinungen irgendeiner Art im Blutbild zum Beispiel, ja, wo man dann also sagt, das Vitamin fehlt oder Eisen fehlt oder was auch immer, was jetzt sein mag, und das hat die und die Konsequenz auf das Verhalten, dann ist es wichtig, das zu wissen, weil dann man natürlich auch das therapieren kann erstmal. Und dann weiter auf die psychischen Aspekte schauen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Das gemeinsam wird auch, glaube ich, nie getrennt gemacht. Okay. Sollte nie getrennt.
Sophia? Also das ist ein wichtiger Punkt, woran ihr auch seht, seid ihr da bei einer guten Diagnostik gelandet, dass das Medizinische abgeklärt wird vorab. Oder vielleicht auch währenddessen, oder ihr macht schon ein Gespräch und ihr sagt, gehen Sie aber bitte noch zu Ihrem Hausarzt und lassen Sie das und das abklären. Das sollte unbedingt Hand in Hand gehen. Das auch bei anderen psychischen Erkrankungen, wie jetzt eine Angststörung oder Depression oder sonst irgendwas, ist es wirklich wichtig, auch die körperliche Seite abzuklären und sich anzugucken, was ist denn da eigentlich? Also eine Schilddrüsenunter- oder Überfunktion kann zum Beispiel auch Auswirkungen auf die Psyche haben und. Also es ist einfach wichtig, das abzuklären und ja, ich find's toll, dass du einen Termin bekommen hast, weil ich hatte versucht, jemandem zu helfen, der einen Termin gerne gehabt hätte zur Diagnostik, und wir haben tatsächlich erstmal frustriert aufgegeben, weil es weit und breit einfach keine Termine gibt, bis auf irgendwelche windigen Privatpraxen, die dafür sehr, sehr viel Geld haben wollen und die vielleicht wissen sie, was sie tun, aber vielleicht auch nicht. Und ja, also sei da offen, und es ist auch so, du musst jetzt ja nichts beweisen oder irgendwas, und in der Regel ist es auch nicht nur ein Termin. Also das heißt, ne, du musst jetzt nicht Sorge haben, dass du was vergisst zu erzählen oder so. Ne? Das kannst du vielleicht auch ansprechen, dass du sagst, bin jetzt nicht sicher, ob ich jetzt alles genannt habe, was da ist oder so. Oder wenn dir was wichtig ist, dann mach dir vorher einen Zettel. Also ich mache das immer, egal wo ich hingehe. Auch beim Arzt habe ich immer einen Zettel dabei mit den Dingen, die ich besprechen will oder den Symptomen, die ich habe, weil ich einfach Sorge habe, ich vergesse sonst was. Und das habe ich auch vor Post-Covid schon gemacht.
Also. Bibi Beiß schreibt noch, ich habe ein Dreivierteljahr gebraucht, um den Termin auszumachen.
Ja, ja.
Das ist so toll, dass du jetzt diesen Termin hast.
Ja. Da kommt gleich eine Frage im Anschluss von Potz Herrgottsdonnerwetter. Gilt ADHS als psychiatrische Störung?
Was ist denn eine psychiatrische Störung?
Keine Ahnung, ich lese nur die Fragen vor. Ich habe da keine Ahnung.
Ich glaube, das ist eher eine ungenaue Begrifflichkeit. Also die Psychiatrie ist die medizinische Lupe auf psychische Erkrankungen und die Psychologen würden eher immer von einer psychischen Erkrankung oder von einer psychischen Störung sprechen. Also insofern sollte man sich an diesem Begriff nicht aufhängen. Es heißt nicht, dass jemand, der ADHS hat, nur in einer Psychiatrie behandelt werden kann. Es kann aber durchaus sein, dass in einer ADHS-Ambulanz, die das behandelt, ein Psychiater derjenige ist, der die Behandlung macht, weil es dann ein Arzt ist, der die Fachausbildung für diesen Bereich hat. Und dann ist das eben ein Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, gemeinhin landläufig als Psychiater beschrieben. Insofern kann es auch sein, dass Krankenkassen oder irgendwelche Bücher von einer psychiatrischen Erkrankung sprechen. Das ist aber kein in Anführungsstrichen geschützter Begriff, sondern der ADHS ist eine psychische Störung, so würde ich es immer bezeichnen, oder eine psychische Erkrankung, wobei das bei ADHS, wenn es dann genetisch ist, auch schwierig ist. Also eher eine psychische Störung, Störung nicht negativ gemeint, sondern eher eine Auffälligkeit. So muss man es dann vielleicht verstehen, wenn ein Psychologe von einer psychischen Störung spricht. Und da wird man dann versuchen zu helfen.
Also man so, Entschuldige.
Das war meine Antwort auf die Frage, auf diese ganz kurze Frage, ja.
Man sagt ja manchmal auch, es ist eine Entwicklungsstörung des Gehirns. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Begriffe. Und das Psychiatrische kommt, denke ich, auch eher davon, dass man bei ADHS oft einen Psychiater oder eine Psychiaterin zur Rate zieht, einfach auch wegen der Frage, gibt man da jetzt Medikamente oder nicht? Und dann braucht man sowieso jemanden, der Mediziner ist, die Medizinerin, um das verschreiben zu können.
Weil ja diese gängigen Medikamente, Ritalin ist das bekannteste, ich glaube, es ist der wirtschaftlich.
Medikinet,
also genau. Das fällt ja unter das Betäubungsmittelgesetz und da sind in der Regel eher die Psychiater diejenigen, die es dann verschreiben.
Da kam noch eine Korrektur sozusagen. Die Frage, also danke, die Frage war eher, ob psychisch oder somatisch. Ich kenne den Unterschied nicht. Also
ADHS.
Wenn man das ganz genau wüsste, wäre man, glaube ich, ein ganzes Stück weiter. Das ist die Gretchenfrage, die man bei allen Erkrankungen hat. Ja, bei Depressionen ist da irgendwie, sind da die Hormone, die Neurotransmitter im Gehirn falsch verdrahtet oder ist irgendwas schiefgelaufen oder ist es beides? Das wissen wir in allermeisten Fällen nicht so ganz genau. Wir wissen natürlich, dass Neurotransmitter und die Neurophysiologie, wie wir sagen, des Gehirns, also wie das Ding da oben funktioniert, Auswirkungen auf eine psychische Erkrankung hat. Aber das ist so ein Henne-Ei-Problem. Wo kommt es denn her? Und am Ende ist es in der Therapie, zumindest mit dem Wissen, was wir aktuell haben, relativ Wumpe. Hauptsache, man kann den Menschen sinnvoll helfen, mit ihrem Leben gut klarzukommen.
Die Frage,
das unterschreibe ich so.
Die Frage vom diabolischen Dumpling stelle ich mal hinten an, weil sie eine etwas andere, in dem Fall weniger dramatische Komponente hat. Deswegen komme ich jetzt erstmal mit der Frage von Klabi. Wie geht man am besten mit dem Frust beim Online-Dating um? Ich bin schon ewig allein und hab's echt satt.
Schwierig. Also man könnte jetzt sagen, wie geht man allgemein mit Frustrationen um? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da kann Alexander bestimmt ganz viel dazu sagen. Ich habe jetzt weiß, dass Alexander das weiß, weil Alexander ein guter Psychologe ist. Deshalb,
das hat aus
keinem anderen Grund. Ich hatte wirklich nichts anderes.
Aber der Gag war zu gut.
Der war zu gut, ja. Okay.
Was mir im Kopf ist bei dieses Online-Dating und alleine sein, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass es wirklich hilft, das alleine sein so gut wie möglich zu finden. Ich weiß, dass es total schwierig ist, wenn man sagt, ich möchte aber nicht allein sein, ich möchte einen Partner haben und so. Aber ich glaube, Wenn man krampfhaft sucht, ist das echt schwierig. Nicht, dass ich dir jetzt unterstellen will, dass du krampfhaft suchst, das hat so was Negatives. Aber ich glaube, das, was man am besten oder das Wichtigste ist, wenn man mit sich alleine sein kann, dann ist man auch ein guter Gesprächspartner und dann ist vielleicht der Frust auch nicht so groß. Und sich vielleicht noch nebenbei, ich weiß nicht, ob du einen guten Freundeskreis hast oder wie sehr du fokussiert bist auf dieses Online-Dating, wenn du dir da ab und zu mal so wirklich klare Pausen auch setzt, um zu sagen, so jetzt habe ich so ein paar frustrierende Dates hinter mir gehabt, warum auch immer, und jetzt mache ich mal für 2 Wochen einfach nur schöne Sachen mit meinen Freunden und jetzt mache ich mal da, oder wie lange das für dich eben passt, oder ich mache mal 4 Wochen, gucke ich überhaupt nicht da rein und hör mal auf damit und dann starte ich wieder neu. Also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch ein bisschen helfen könnte. Aber es ist schwierig. Also ne, ich habe jetzt gut reden, ich bin total happy verheiratet und dann ist es natürlich auch so einfach zu sagen, versuch mal, dass du gut alleine sein kannst. Das ist mir schon bewusst, dass das eben nicht so einfach ist. Nichtsdestotrotz, vielleicht kannst du es mal so versuchen, wie ich es vorgeschlagen
habe. Aber wir haben immerhin im Freundeskreis Menschen, die festgestellt haben, dass es ihnen besser geht, wenn sie schon mal gut alleine sein können. Und aus dieser Position der, ich weiß nicht, kann man es so sagen, aus der Position der Ruhe und Stärke heraus sagen, und jetzt kann ich ja mal gucken. Also ich meine...
Ja, also das ist das eine, was ich mir sowieso wünsche von unserer Gesellschaft und von uns allen, dass wir nicht Menschen, die keinen Partner oder keine Partnerin haben, das Gefühl geben, dass sie irgendwie unvollständig wären. Klar. Nein, das passiert schon oft, wenn jemand lange Single ist, dann wird derjenige gefragt, ja und, was ist denn? Oder es wird irgendwie seltsam gefunden oder so. Also ich wünsche mir sehr, dass das nicht mehr der Fall ist. Ja. Also was dieses Alleinsein hilft auf jeden Fall, wenn man das Problem hat, dass die Partnerschaft, also dass man, also dieses vermeintliche, ich habe immer den falschen Partner, die falsche Partnerin, dann ist es absolut der richtige Weg zu sagen, ich bleib jetzt erstmal alleine und guck mal, was ist hier eigentlich los. Aber ich glaube, das ist jetzt ein anderes Problem, weil da jemand ist, der sich eine Partnerschaft wünscht.
Okay. Alexander, möchtest du da noch was beitragen?
Ja, ich habe dann so einen Gedanken, Sophie hat übrigens als gute Psychologin das den Umgang mit dem Frust gerade selber schon ganz gut beantwortet, der streiche ich gleich nochmal heraus. Online-Dating ist Fluch und Segen so ein Stück weit. Ich kenne sehr viele Menschen in meiner Lebensgeschichte, die lange alleine waren und dann über das Online-Dating einen Partner gefunden haben und auch jetzt in langen, stabilen Beziehungen sind und die bis heute sagen, wenn es diese Online-Dating-Portale nicht gegeben hätte, das wäre nie gegangen. Mhm. Gleichzeitig ist es aber auch ein Stück weit ein Fluch, weil es ein nicht enden wollenden Katalog der Möglichkeiten einem ja auch bietet. Und da bin ich bei Sophia zu sagen, vielleicht muss man dann auch mal einen Moment der Pause eintreten lassen. Gerade auch wenn der Frust gerade groß geworden ist, nicht sofort am nächsten Wochenende wieder Freitag, Samstag 2 neue Termine online zu vereinbaren, sondern die Rückbesinnung finde ich auch ganz, ganz wichtig. Und was ich empfehlen würde, auch immer wieder zu reflektieren, warum für dich diese Dates, diese potenziellen Partner nicht funktioniert haben, sodass du für dich auch ein Gefühl davon bekommst, also wer bin ich, das ist jetzt lang genug thematisiert worden, in sich selber ruhen, das habt ihr ja schon so beschrieben, aber auch möglichst genaues Bild des Partners haben. Und das ist, da ist man sehr schnell bei Äußerlichkeiten natürlich dabei, aber das ist natürlich viel, viel mehr in einer Beziehung auch, was man sich wünscht. Und das sollte man möglichst auch klar haben. Und da stelle ich dir nicht, dass du das nicht hast. Mhm. Wir machen den Bogen ja immer ein bisschen größer hier in der Sendung, sondern will das generell nur einfach nochmal formulieren. Aber ich würde jetzt auch sagen, um mit dem Frust umzugehen, vielleicht erstmal eine Pause machen. Und dann gerade, wenn Wochenenden, ist ja für mich potenziell noch so als konservativer Mensch der Moment, wo man auf irgendwelche Dating-Termine geht, diese Termine mal mit anderen Dingen zu befüllen. Also mit Freunden, was weiß denn ich, Kino, Konzertbesuche, was für dich gut ist. Vielleicht aber auch einen Abend mit einer Freundin, mit einem Freund alleine zu Hause vom Streamingdienst oder was auch immer. Also das liegt ja in deiner Hand zu entscheiden, was dir persönlich gut tut, um sozusagen da mal eine Pause einkehren zu lassen, um dann wieder vielleicht auch gar nicht mit so einem gefrusteten Gefühl in das nächste Date zu gehen, weil auch das kann ja auch schädlich sein und ungut sein, wenn man sowieso schon denkt, das wird eh nix und so in den Abend hineingeht. Also je mehr man bei sich selber ist und ruht, gute Aktivitäten. Wir jetzt überlegen, was würde denn mir jetzt in den nächsten 4 Wochen richtig doll gut tun und was kann ich realisieren? Also wenn du jetzt sagst, richtig gut tun, würde mir 3 Wochen Maledivenurlaub, ist vielleicht nicht so, vielleicht kannst du das auch realisieren, dann ist es super. Aber eben die Dinge, die dir gut tun und die realisierbar sind, jetzt erstmal für dich und dann das wieder aufnehmen. Und
ja, zum Beispiel mit dem Nachbar mal wieder Sea of Thieves spielen. Hä?
Wenn sie daran Spaß hat und der und die Schiffe nicht versenkt werden und man dann nicht Festplatten schreddern muss.
Das kann immer passieren. Ich habe noch, ich denke, diese Frage ist für die letzten 4 Minuten perfekt geeignet. Höret. Diabolischer Dumpling schreibt, ich würde gern das Nachsitzen nachhören. Ich komme nur leider selten dazu, weil unser Mini-Mensch, sobald der Dirk van den Boom oder Alexander hört, anfängt laut und eindringlich da zu machen. Was hat das zu bedeuten? Was will mir mein Kind damit sagen? Ein Problem ist das jetzt nicht. Ich find's süß und höre das nach, sitzt einfach nach, wenn Mini schläft. Ansonsten geht's mir gut. Herzliche Grüße. Interessant, nur bei euch beiden, Alexander und Dirk, ne?
Also ich würde sagen, es ist ein hochintelligentes, kluges Kind. Und es war nur der Mini-Mensch, ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Auf jeden Fall, das Kind hat offensichtlich auch sehr, sehr viel zu sagen. Du verstehst es halt nur gerade nicht so richtig. Also das heißt, ich bin da ganz gespannt, was da noch kommt und bin mir sicher, du wirst da sehr, sehr viel Freude mit haben. Und
Nur bei Dirk und Alexander interessant.
Eventuell ist dein Kind auch noch nicht in der verbalen Phase, das zu sagen. Aber schon alles zu verstehen, was wir sagen, und die ist halt einfach überhaupt nicht, oder das, der Mini-Mensch ist einfach überhaupt nicht damit einverstanden, was Dirk und ich sagen, und will uns einfach widersprechen, weil wir Unsinn erzählen und kann aber das noch nicht verbalisieren. Das täte mir sehr leid.
Weiß es aber schon besser.
Weiß aber schon besser, oder es mag uns, oder es mag die Stimme. Ich weiß, dass ich bei kleinen Kindern in der Regel immer so eine 50% Chance habe von großer Ablehnung und Abscheu und Geschrei und Panik.
Abscheu finde ich vor allem.
Oder sie finden das ganz toll, wenn so ein bärtiger, dunkler Typ mit einer tiefen Stimme auf sie zukommt. Also da habe ich immer eine 50-50 Chance. Da das Kind nicht weint, mag es vielleicht die Stimmlage von Dirk und mir. Wobei Dirk und ich ja eigentlich auch sehr unterschiedliche Stimmlagen haben. Ja. Keine Ahnung.
Ja. Der Jovo schreibt, vielleicht will der Minimensch euch mitteilen, dass ihr Teil von Trio seid und endlich singen sollt.
Das kann natürlich sein.
Da. Kann ich mir vorstellen.
Und Dirk steht am Schlagzeug und trinkt ein Körnchen.
Sophia?
Ich möchte noch was nicht so Lustiges dazu sagen, so was Ernsthaftes. Nicht jetzt speziell für dich, sondern für alle Eltern mit Minimenschen, die sich noch nicht mitteilen können, sondern gerade so anfangen, sich mitzuteilen, bedenkt bei allem, was ihr tut und was ihr euch anhört. Und so, dass diese Mini-Menschen sehr wohl was verstehen, es aber nicht äußern. Das heißt, ich finde jetzt das Nachsitzen grundsätzlich auch nicht unbedingt geeignet, so für Kinder zu hören. Jetzt weiß ich, vielleicht ist es aber auch so klein, dass es definitiv das alles nicht versteht. Da gehe ich jetzt einfach mal von aus. Aber grundsätzlich, gerade für Eltern mit dem ersten Kind, mag das höchst erstaunlich sein, denn in dieser Da-da-da-da-da-Phase geht man davon aus, das meiste versteht es eh nicht, tut es aber und erzählt dann vielleicht ein halbes Jahr später der Schwiegermutter, was man denn so von ihr hält. Also nicht, dass ich jemanden kenne, dem das passiert wäre, aber es ist, also bitte, ne, beachtet das, das kann peinlich werden oder es kann auch sein, dass es euer Kind eben ängstigt oder verschreckt oder so. Wenn man sich mal überlegt, was Alexander und Dirk da so manchmal von sich geben.
Gibt es einen sehr schönen alten Stand-up von Robin Williams, wo das Kind zum ersten Mal spricht und es hat ausgerechnet Fuck it gelernt. Bei der Polizeikontrolle spricht es zum ersten Mal dann. Das ist, Also kann ich total nachvollziehen. Das sagen nicht immer
alle. Zicke, Zacke, Hühnerkacke ist auch was, was Kinder sich sehr gut merken können, weil es lauter Worte sind, die Kinder wundervoll finden. Und das können die sehr schnell, sehr gut. Machen das auch dann gerne, wenn der Nikolaus kommt und sagt, hast du denn ein Gedicht für mich? Auch das.
Kann passieren.
Keine Ahnung, wo das jetzt herkommt. Ich kenne niemanden, dem das jemals passiert
ist. Nein. nächste Woche Dienstag, Alexander, sprechen wir über Afrika. Was wir alles über Afrika, Klammer auf, nicht wissen. Mhm. Klammer zu, aber nicht, Klammer auf, nicht, Klammer zu, wissen. Genau. Mhm. Mit tollen Gästen, Beautiful Colors und der Steve sind dabei und Dirk van den Boom. Ist nächste Woche sonst noch irgendwas streammäßig?
Ja, Mittwochabend, also mache ich wieder Abschiedstour. Da spielen wir wieder Baldur's Gate.
Sehr gut. Und vergesst nicht, auch des Vormittags ist der Steffen, der Comedian, immer online. Und ist sehr, sehr unterhaltsam tatsächlich.
Ja, und oft mit Breaking News, die man dann verpasst, wenn man das nicht guckt.
Heute hatte er geschrieben, Nummer 1 Reaction Stream.
Ja.
Das ist so unverschämt. Ach so, am Samstag ist ein 12-Stunden-Stream von Steffen. Am Samstag ist ein 12-stündiger.
Jetzt diesen Samstag.
Ja, 12-stündiger Stream von Steffen.
Da hat man ja jetzt keine Ausrede, dass da nicht wenigstens mal reinzuschalten. Und warum macht er 12 Stunden so? Weil er möchte,
eine Wette verloren.
Ja, ja, ich glaube, er zockt aber irgendwas, ne? Ja. Ist das ein Spielstream irgendwie? Ja.
Also das heißt, er brauchte eine Entschuldigung, um 12 Stunden am
Cyberpunk. Stück zu zocken. Hier steht gerade, Cyberpunk wird gespielt von 10 bis 22 Uhr. Das ist echt krass. Das wollen wir unterstützen, Freunde. Das finden wir gut. Das ist richtig gut. Meine Freunde, jetzt geht's hier vorwärts, 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 vorwärts. Also das
ich kann das als Psychologin nicht unterstützen.
Nein.
Aber als Sophia kann ich das sehr gut.
Sehr gut, genau. Und in diesem Format bitten wir nie darum, dass ihr diesen Kanal unterstützt.
Dann mach's doch auch nicht, Tommy.
Darum mache ich es auch nicht.
Also echt.
Aber empfiehlt dieses Format und auch den dazugehörigen Podcast, den es überall da gibt, wo es Podcasts gibt.
Da würdet ihr uns eine große Freude
Bekannten machen. Umfeld und retweetet und repostet und Blueskyt und was es da auch immer alles so geben mag.
Ihr könnt sogar Remastodonnen, aber kann halt sein, dass jemand euch dann erklärt, dass ihr es falsch macht. Aber auch das könnt ihr machen.
Ich glaube, das heißt Fediversen.
Fediversen. Der Flo Spitzohr wünscht, sagt danke für den Stream vor Ostern, wenn wir es feiern. Nicht so richtig. Ja, aber
nicht so richtig, aber vielleicht nehmen wir es einfach als Anlass, mehr zu essen als sonst oder so irgendwas.
Oh, mehr?
Vielleicht muss ich morgen durch die Wohnung tanzen.
Warum?
Was? Tanzverbot am Karfreitag.
Ach so, ich verstehe gar nichts. Und übrigens, ich freue mich, ich weiß nicht, ob ich für Alexander mitspreche, aber ich persönlich freue mich wirklich sehr über Rückmeldungen von euch, wenn ihr den Podcast gehört habt. Da sind immer wieder Menschen, die mir schreiben und ich freue mich da so wahnsinnig und meistens fangen diese schönen Nachrichten damit an, du kriegst bestimmt total viele solcher Nachrichten oder wahrscheinlich liest du das gar nicht oder so. Ich lese das und ich kriege auch gar nicht so viele von diesen Nachrichten. Deswegen, ihr dürft gerne schreiben und Alexander guckt gerade so, dass man nicht nur mir gerne schreiben darf, sondern
auch ihm.
Uns beiden.
Ich möchte an der Stelle einfach nochmal erwähnen, also wir leiten uns das dann auch unter uns in einem geschützten Raum weiter. Also wir teilen nicht private Nachrichten, sondern wir sagen, da ist was Nettes gekommen. Oder wenn drin steht, bitte auch an Sophia und Tommy weitergeben oder an Alexander weitergeben, dann leiten wir es auch weiter. Und wir haben während unserer Tourtermine ja auch das ein oder andere Mal Rückmeldung bekommen von euch, also Alexa und ich in dem Fall oder ich dann in dem Fall oder wir haben sogar mal einen Brief bekommen und all solche Dinge. Das ist auch alles weitergeleitet worden und an die entsprechenden Personen auch weitergegeben worden. Das geht nicht verloren, da freuen wir uns wirklich sehr
darüber. Ich sehe gerade, es gibt jetzt Emotes mit Alexander und auch einen mit Sophia, wo sie nicht das Herz und das Kissen und diverse Dinge in der Hand halten, sondern ein kleines gelbes Vögelchen. An sich kuscheln.
Ein Osterküken. Das ist ja süß.
Ja, das ist sehr lustig.
Dann feiere ich jetzt Ostern.
Dann ist das was anderes. Dann werden wir jetzt
dann sehen wir uns
Ende Ostern feiern.
Genau, dann sehen wir uns in der Arschkirchener Kapelle. Viel Spaß.
Ja, alles klar. Okay, dann Frostern, bis bald und vielen, vielen Dank an alle. Danke an die Mods und auf Wiederhören sehen. Ciao. Alle bekloppt, alle bekloppt, alle.